Deutschlandfunk.
Meine Eltern sind jetzt nicht begeistert, aber natürlich verstehen sie das mittlerweile auch. Ich meine, das ist nicht mein erster Einsatz und Freunde unterstützen das, dass ich hier bin.
Arme aus Rostock ist gerade im Gazastreifen. Er hilft dort als Arzt und hat die neue Offensive auf Gazastadt direkt mitbekommen.
Es gibt keinen Platz mehr. Ich meine, ich weiß nicht, wo diese Leute noch hingehen sollen. Man braucht fließend Wasser. Wir haben immer noch 35 Grad. Mangelt jetzt schon einfach medizinisch an so vielen. Die Feldkrankenhäuser haben sie die Zahlen fast für 3- bis 4-facht.
Israel zieht die Offensive konsequent durch. Trotz internationalem Druck und Sorgen aus den eigenen Reihen. Vor allem von Angehörigen der Geiseln.
Da wird jeden Tag demonstriert hier und die Angehörigen der Geiseln, die sagen ganz klar, der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, er opfert unsere Familienangehörigen und er opfert auch die Soldaten für sein politisches Fortkommen.
Was hat Netanyahu vor? Und was bedeutet das für die Menschen in Gaza?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Heute nochmal mit mir, Marcel. Gaza brennt. Die israelischen Soldaten schlagen mit eiserner Faust zu, um die Voraussetzungen für die Freilassung der Geiseln und die Niederlage der Hamas zu schaffen. Das hat der israelische Verteidigungsminister Katz am Dienstag zur neuen Großoffensive auf X geschrieben. Das ist die nächste Eskalationsstufe bei dem Krieg, den Israel seit dem brutalen Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 führt. Jetzt wollen wir bei Unboxing News ja immer verstehen, was eine News für Einzelne bedeutet. Und vor allem so kurzfristig ist es super schwer, an Berichte aus Gaza zu kommen. Aber heute haben wir dafür ihn erreicht.
Ich bin der Amar, ich bin 35 Jahre alt, bin Arzt für eine Hilfsorganisation CADUS. Ich arbeite momentan in einer Notaufnahme in einem Feldkrankenhaus bei einer Partnerorganisation.
Amar ist seit gut 2 Wochen wieder im Gazastreifen, aber er ist nicht direkt in Gazastadt.
Ich bin momentan in Deir el-Balah, im mittleren Gazastreifen. Da haben wir unser Guesthaus, wo unsere Organisation alles eingelagert hat, wo wir unsere Krankenwagen stehen haben. Und ja, werde später noch im Verlauf wieder in den Süden ins Feldkrankenhaus gehen.
Okay. Ist das ja alles quasi komplett Kontrastprogramm zu dem, was du eigentlich hast bei dir da an der Uniklinik in Rostock, wo du eigentlich herkommst? Wie anders ist so ein Einsatz gegenüber morgens in die Klinik fahren und abends dann einfach wieder heim?
Total anders. Man ist hier, wenn man hier ist, 24 Stunden, 7 Tage die Woche hier. Man ist nicht nur als Arzt hier, man ist als humanitärer Helfer hier. Das heißt, man ist auch mit Aufgaben befasst, die nicht nur medizinisch oder Medizin betreffen. Mhm. Man muss sich an Gegebenheiten anpassen. Die Ressourcenknappheit ist weiterhin katastrophal. Deutlich anders als zu Hause.
Und wie sieht denn das denn im Krankenhaus aus? Du sagst immer irgendwie Feldkrankenhaus. Unter welchen Bedingungen arbeitest du?
Naja, muss ich vorstellen, das Feldkrankenhaus besteht aus Zelten. Die Notaufnahme ist ein großes Zelt. Die ganzen Stationen sind Zelte. Wir haben in dem einen Feldkrankenhaus auch eine Intermediate Care. Das heißt, keine ganze Intensivstation, aber wir können schon ziemlich viel auf der Station machen. Wir haben lokale palästinensische Kolleginnen und Kollegen angestellt, Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger. Wir sind unterstützend da und gleichzeitig sind wir aber auch für die Kollegen da. Man muss sich ja vorstellen, hier in Gaza, die Kollegen, die das gerade momentan machen, das sind oft welche, die eventuell gerade erst das Medizinstudium beendet haben oder welche, die aus einer anderen Fachabteilung kommen. Pädiater, die plötzlich in der Notaufnahme Erwachsene behandeln müssen und andersrum, sodass sozusagen da auch eine gewisse Wissenslücke noch da ist und die versuchen wir halt zu mindern.
Du bist da jetzt in einem Kriegsgebiet, es ist nicht dein erstes, du warst auch schon in der Ukraine. Hast du manchmal Angst?
Ehrlicherweise vielleicht vereinzelt, manchmal in der Nacht macht man sich schon Gedanken, wenn man mal wieder die Kampfjets und die Drohnen hört, aber unser Guesthaus zum Beispiel hier in Deir el-Balah ist klar, dass wir uns dort befinden. Das reduziert einfach die Wahrscheinlichkeit, dass das Guesthaus auch getroffen wird. Das gilt für die meisten Menschen hier in Gaza nicht. Das heißt, wir haben Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten mit uns, kommen zu uns ins Guesthaus, müssen aber dann abends wieder aus dem Guesthaus zu ihrer Familie zurück und die haben nicht diese Sicherheit, obwohl sie das ganze Gleiche machen wie wir, obwohl sie genauso wie wir medizinisches Personal sind, die versuchen, ihre Leuten zu helfen. Haben die nicht diese Sicherheit. Deswegen, ja, natürlich ist es ein Kriegsgebiet, aber als internationaler Helfer ist man trotzdem noch sehr, sehr, sehr privilegiert.
Du warst im letzten Jahr jetzt ein gutes halbes Jahr so insgesamt im Gazastreifen. Der Krieg läuft jetzt insgesamt seit gut 2 Jahren. Wie hat sich die Lage in dieser Zeit so entwickelt oder zugespitzt?
Also momentan muss ich sagen, ist die Lage die schlechteste, seit ich in Gaza bin. Ich war letztes Jahr während der heftigen Gefechte hier im Juni und Juli, August. Dann war ich einmal da, wo noch der Waffenstillstand gegolten hatte. Da war die Zeit anders. Da hat man das auch gemerkt. Die Leute waren wieder hoffnungsvoller. Die Leute hatten wieder angefangen, Pläne zu schmieden. Und ich finde, das hat man jetzt deutlich gemerkt. Die Situation ist jetzt insbesondere durch die Offensive in Gaza-Stadt, die Situation ist deutlich gefährlicher geworden. Man spricht ja immer von der sogenannten humanitären Zone, aber auch hier finden Luftangriffe statt. Das heißt, die Leute, selbst wenn sie fliehen, fliehen sie ja nicht in Sicherheit. Und das merkt man. Die Leute sind zunehmend verzweifelt. Und auch ihre Aussicht ändert sich zunehmend. Also die Leute sind hoffnungslos.
Du sagst gerade, ne, seit Dienstag, seit diese Offensive angefangen hat, hat sich es nochmal weiter verändert. Wie genau? Also was genau ist jetzt anders?
Man merkt vor allem jetzt im südlichen und mittleren Gaza-Streifen eine deutliche Zunahme von Binnenflüchtlingen. Wir reden ja von mehreren hunderttausend. Es gibt keinen Platz mehr. Ich meine, ich weiß nicht, wo diese Leute noch hingehen sollen. Man muss sich ja vorstellen, diese Zone ist eh schon sehr, sehr klein und man kann ja nicht irgendwo einfach ein Zelt aufschlagen. Man braucht fließend Wasser. Wir haben immer noch 35 Grad. Mangelt jetzt schon einfach medizinisch an so vielen. Wenn wir im Feldkrankenhaus arbeiten zum Beispiel, müssen wir Patienten bitten, sich Bandagen zu besorgen, weil wir selbst keine mehr haben, wenn wir die Wunde versorgen sollen. Woher sie die Bandage bekommen sollen, das kann ich nicht sagen. Wir müssen wieder Eingriffe durchführen und haben nicht ausreichend Schmerzmittel dafür. Wir müssen uns die Schmerzmittel sparen für schwerkrankere Patienten. Wir sehen eine deutliche Zunahme an den Patientenzahlen, insbesondere im mittleren Abschnitt. Die Feldkrankenhäuser haben sie die Zahlen fast für 3- bis 4-facht.
Amar merkt also schon jetzt, nach ein paar Tagen, die Auswirkungen der groß angelegten Bodenoffensive in Gaza-Stadt. Was da genau los ist, das kann er uns sagen.
Ich bin Julio Segador, ich bin Korrespondent im ARD-Studio Tel Aviv und diese Woche beschäftigt mich vor allem ein Thema, das ist die Bodenoffensive, die ja vor wenigen Tagen begonnen hat und die jetzt doch eine ganz neue Qualität auch reinbringt, weil zum ersten Mal steht jetzt auch Gaza-Stadt im Fokus und das Problem ist, es gibt wahnsinnig viele Zivilisten dort.
Bleiben wir direkt dabei. Was hat sich denn seit dieser neuen Offensive konkret für Gaza-Stadt und die Menschen dort geändert?
Also Gaza-Stadt ist in den vergangenen ja fast 2 Jahren dieses Krieges natürlich enorm bombardiert worden, vor allem mit Artillerie, vor allem aus der Luft durch Luftangriffe, aber es waren noch keine Bodentruppen drin. Und ich kenne Gaza City selbst aus meinen früheren Besuchen in Gaza, also noch vor dem Krieg, als wir Journalisten noch rein konnten in den Gaza-Streifen. Und das ist ein Gewirr an engen Gassen, an kleinen Häusern, alles dicht an dicht gebaut. Und das ist auch der Grund, weshalb bisher eben Israel noch nicht mit Bodentruppen in die Stadt rein ist. Das heißt im Umkehrschluss, dass dort die Hamas noch relativ stark ist. Wir haben die Informationen eben vom israelischen Militär, dass etwa 2.000 bis 3.000 Hamas-Kämpfer in der Stadt sind. Und man könnte eigentlich sagen, es ist so die letzte Bastion der Hamas im Gazastreifen, wo sie noch so ein funktionierendes Bataillon hat. Und das ist jetzt das erklärte Ziel auch der israelischen Armee, aber auch der israelischen Regierung, allen voran natürlich Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Sie sagen, wir müssen die Hamas zerschlagen und damit wir die Hamas zerschlagen, müssen wir jetzt vor allem gegen sie in Gaza-Stadt kämpfen.
Jetzt sind in Gaza-Stadt eben nicht nur viele Hamas-Kämpfer, sondern auch einfach noch viele normale Menschen, die da sind. Wie viele und was machen die jetzt? Da bleiben, schnell in den Süden flüchten?
Also man kann es schwer sagen, wie viele sind. Wir müssen uns da auf die Zahlen verlassen, die wir jetzt von der israelischen Armee bekommen haben heute Morgen. Und da heißt es, dass etwa noch möglicherweise 500.000, vielleicht auch 600.000 Einwohner noch in der Stadt sind. Das ist natürlich eine irrsinnig hohe Menge. Viele der Einwohner aus Gaza City sind den Evakuierungsaufforderungen der israelischen Armee gefolgt. Die gab es ja schon seit einigen Tagen. Da wurden immer wieder Flugblätter von Hubschraubern abgeworfen mit der eindeutigen Evakuierungsaufforderung, verlass die Stadt. Wer die Stadt nicht verlässt, begibt sich in Lebensgefahr, denn Gaza-Stadt ist eine Kriegszone. Und viele sind raus aus der Stadt. Man schätzt so, ja, 450.000 bis 500.000 Menschen haben sich auf den Weg gemacht nach Süden, nach Al-Mawasi, in eine sogenannte humanitäre Zone. Aber nicht alle können raus. Zum einen, weil die Straßen verstopft sind. Man kommt nur sehr, sehr schwer aus Gaza City raus. Und zum anderen, weil viele sagen, ich gehe nicht mehr. Ich bin so häufig in diesen fast 2 Jahren Krieg vertrieben worden. Wir konnten wieder zurück nach Gaza-Stadt im Rahmen der 2. Waffenruhe im Frühjahr. Jetzt bleiben wir hier. Wir wissen nicht, ob uns das den Tod bringt, aber wir wollen nicht raus aus der Stadt.
Ministerpräsident Netanyahu, du hast ihn gerade schon erwähnt, er ist auch der oberste Befehlshaber des Militärs und er hat diese Offensive angeordnet. War das auf eine Art ein Alleingang von ihm?
Nein, das war kein Alleingang. Da gab es einen offiziellen Kabinettsbeschluss am 8. August, also vor gut 1,5 Monaten, hat das gesamte Kabinett gesagt, jetzt wird es eine Offensive geben um Gaza-Stadt herum. Und wir haben dann schon gesehen, dass es ja Vorbereitungen gab. Und diese Vorbereitungen sind natürlich dann auch militärisch gesehen, dass man zunächst mal mit Artillerie und aus der Luft Stellungen bombardiert. Wir konnten in den vergangenen Tagen und Wochen sehen, dass vor allem Hochhäuser bombardiert wurden, die dann auch einstürzten. Warum Hochhäuser? Weil man da eben Angst hatte, aus israelischer Sicht, dass sich Scharfschützen der Hamas platzieren und dann die israelischen Soldaten das relativ oder vergleichsweise leicht aufs Korn nehmen können. Und deshalb wurden über 2, 3 Wochen jetzt bestimmt Dutzende Hochhäuser einfach gesprengt, aus der Luft bombardiert und die fielen dann wie so ein Kartenhaus zusammen. Und auf die Art und Weise will man dann auch für mehr Sicherheit für die Soldaten sorgen.
Der israelische Militärsprecher Efi Defrin hat gesagt, die Offensive wird durchgezogen, bis die Kriegsziele erreicht sind.
Die Offensive auf Gaza-Stadt wird nach einem geordneten Plan fortgesetzt, so lange wie nötig, bis wir die Kriegsziele erreicht haben.
Es sind die Kriegsziele, die wirklich seit dem ersten Tag des Krieges auch bestehen, nämlich die Zerschlagung der Hamas. Dann darf Israel aus dem Gazastreifen militärisch nicht mehr gefährdet werden. Und das dritte Kriegsziel ist, dass die Geiseln, die weiterhin in der Hand der Hamas sind, befreit werden. Das sind die 3 Kriegsziele. Und man hat hier in Israel so ein bisschen jetzt auch argumentiert, im Grunde geht es nur um das erste Kriegsziel, denn wenn das erreicht ist, ergeben sich die anderen Kriegsziele von alleine. Also die Zerschlagung der Hamas, der Kampf gegen die Hamas steht an erster Stelle und das sehen wir jetzt in Gaza statt.
Ist es noch eine Aktion wirklich, um die Geiseln zu befreien oder werden die teilweise damit gefährdet? Das befürchten ja viele.
Genau, also ich persönlich glaube, dass es sicherlich eine Gefährdung der Geiseln ist und die Hamas hat ja gestern in einer Mitteilung auf dem Online-Kanal Telegram auch deutlich gemacht, dass die Geiseln gefährdet sind. Sie hat gesagt, dass die entführten Geiseln, man geht davon aus, dass etwa noch 20 am Leben sind, auf mehrere Viertel der Stadt verteilt worden sind. Und dass, so hieß es dann in dieser Mitteilung, dass keine der Geiseln lebend zurückkehren wird nach Israel, wenn diese Offensive gestartet wird. Und man hat dann auch Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Schuld gegeben, er nehme keine Rücksicht auf das Leben der Verschleppten. Also ganz klar, das Leben der Geiseln ist in Gefahr, aber natürlich auch das Leben der Soldaten, die da jetzt vorgehen. Noch sind sie so in den Außenbezirken der Stadt. Von 3 Seiten rücken sie auf Gaza-Stadt vor, auf das Zentrum. Da gibt es aber sehr, sehr viele Hinterhalte. Es gibt überall Sprengsätze und die Risiken, die gibt es. Denn das, was jetzt kommt aus militärischer Sicht, ist das, was Israel eigentlich nie haben wollte, nämlich dieser Häuserkampf, ein Guerillakrieg. Die Hamas-Kämpfer, die kennen das Terrain, die kennen Gaza-Stadt sehr, sehr gut. Die können sich da überall verstecken, in Ruinen. Sie sind natürlich wieder, wir wissen das, eingebettet auch in zivile Strukturen. Das ist eine Kriegstaktik der Hamas vom ersten Tag an. Also das ist ein Guerillakampf, der jetzt kommt, der unglaublich viele Risiken eigentlich für alle Beteiligten hat.
Ja, du hast das auch gerade schon beschrieben mit den Geiseln, dass sie verteilt wurden so auf verschiedene Stadtviertel. Das klingt auch ein bisschen danach, als würden jetzt eben die Hamas ganz gezielt die Geiseln als Schutzschilde benutzen.
Genau, das sind menschliche Schutzschilde, man kann es nicht anders auch beschreiben und das ist eben ein Teil mehr der Kriegstaktik von der Hamas, von dieser Terrororganisation und das ist für die Angehörigen der Geisel natürlich jetzt eine ganz, ganz schlimme Situation und da wird jeden Tag demonstriert hier auch in Jerusalem jetzt vor der Residenz von Benjamin Netanyahu und die Angehörigen der Geiseln, die sagen ganz klar, der Mann, der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, er opfert unsere Familienangehörigen und er opfert auch die Soldaten für sein politisches Fortkommen.
Während diese Offensive in Gaza-Stadt läuft, gibt's international viel Gegenwind. Für den deutschen Außenminister Johann Wadephul von der CDU zum Beispiel geht's in die völlig falsche Richtung.
Die neuerliche Offensive in Richtung Gaza-Stadt ist in dieser Hinsicht die vollkommen falsche Richtung. Wir lehnen das ab und haben das auch gegenüber der israelischen Regierung deutlich gemacht.
Dann kam auch diese Woche der Bericht von der UN-Kommission raus, in dem sie Israel in Gaza einen Völkermord vorwirft.
The commission concluded that Israel has committed genocide against the Palestinian people in Gaza and that it is continuing with that genocide.
Israels Botschafter Daniel Meron, der weist diese Bewertung als verleumderisch zurück.
Israel categorically rejects the libelous rant published today by this commission of inquiry.
Und auch die Europäische Union ist sich bei der Einschätzung als Völkermord nicht einig. Es gibt Länder wie Spanien, die unterstreichen die zwar, aber Bundeskanzler Friedrich Merz sieht es zum Beispiel anders.
Wir teilen nicht miteinander die Beschreibung dieses Vorgehens als ein Völkermord.
Trotzdem hält auch er das Vorgehen von Israel für unverhältnismäßig und falsch. Und diese Bandbreite an internationalem Druck, den merkt auch Israel.
Also ich denke, die größte Konsequenz ist, dass Israel isoliert dasteht wie noch nie in seiner inzwischen 77-jährigen Geschichte. Kein Land ist eigentlich mehr an der Seite Israels mit einer Ausnahme, das sind die Vereinigten Staaten. Also da gibt es militärische Hilfe, da gibt es diplomatische Hilfe, militärisch natürlich, indem Waffen geliefert werden, diplomatisch, indem etwa im UN-Sicherheitsrat Resolutionen gegen Israel durch ein Veto verhindert werden. Wir haben das jetzt erst wieder gesehen. Aber Israel steht isoliert da. Das hat wirtschaftliche Konsequenzen. Das hat natürlich auch auf diplomatischer Ebene enorme Konsequenzen. Es ist ja ein Haftbefehl beantragt worden vom Internationalen Strafgerichtshof gegen Benjamin Netanyahu. Der kann nicht mehr in alle Länder reisen, muss Angst haben, dass er festgenommen wird. Das kann man sich im Grunde gar nicht mehr vorstellen, dass es so weit gekommen ist. Also diese Isolation Israels, das gibt vielen, vielen Menschen hier zu bedenken. Das merke ich übrigens auch in den Gesprächen hier mit Bekannten, mit Leuten, die ich kenne, Israelis, die sagen, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation und bis sich das alles wieder eindringt, das kann viele, viele Jahre dauern.
Warum beharrt Netanyahu da so krass auf seinem Vorgehen? Also ist das wirklich diese riesige Angst vor der Hamas, dass einfach so ekelhafte Sachen wie vor 2 Jahren nochmal passieren oder gibt's noch eine andere größere Strategie dahinter?
Das glaube ich nicht, denn alle Experten sagen, dass die Hamas personell und militärisch, auch strategisch gar nicht mehr in der Lage ist, einen 2. 7. Oktober zu vollziehen. Nee, Benjamin Netanyahu ist ein ausgesprochener Machtpolitiker und solange dieser Krieg weitergeht, sitzt er fest im Sattel. Und er wird ja unterstützt in seiner Koalition von sehr radikalen Parteien, teilweise rechtsextremen Parteien. Die wollen diesen Krieg, die wollen den Gazastreifen zerstören, die wollen die Hamas zerschlagen, die wollen möglicherweise auch eine Besiedelung Israels im Gazastreifen. Und Benjamin Netanyahu ist angewiesen auf diese Parteien, wenn er seine Macht in der Knesset, im israelischen Parlament behalten möchte. Also da könnte man durchaus sagen, solange dieser Krieg läuft und je länger dieser Krieg läuft, desto fester sitzt Benjamin Netanyahu im Sattel.
Du sagst das gerade mit der Besiedelung, ne? Ist das, was da gerade passiert, jetzt wirklich so die endgültige Absage von Israel an irgendwas wie einen Staat Palästina und wirklich der Entschluss zu einer, naja, eigentlich de facto Besetzung des Gazastreifens?
Also ob der Gazastreifen wirklich besetzt ist, das wird die Zukunft zeigen. Aber es gibt diese Stimmen hier natürlich, vor allem im radikalen Lager, die ganz klar sagen, wir wollen den Gazastreifen besetzen und ja auch annektieren, dass er eben Teil Israels wird. Was wirklich kommen wird, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen die Zukunft abwarten. Es wird jetzt Krieg geführt, aber man muss ganz klar sagen, es gibt eigentlich überhaupt keine Konzepte, auch international nicht, wie es mit dem Gazastreifen weitergehen soll. Fakt ist zur Stunde, dass ein Lebensraum für ungefähr 2 Millionen Menschen komplett zerstört worden ist und dass der Wiederaufbau dieses Lebensraumes möglicherweise Jahrzehnte dauern wird.
Genau diese ja offensichtliche Perspektivlosigkeit für Gaza trübt auch die Hoffnung der Menschen dort. Das hat Amar bei vielen wahrgenommen.
Ich glaube, die meisten Leute haben hier gerade nicht die Kapazitäten, um wirklich über diese politischen Entscheidungen nachzudenken. Ich glaube, die meisten Leute hoffen einfach hier, wenn man fragt, zum Beispiel hatte ich gestern, war ich mit einem Kollegen lange im Auto und habe ihn gefragt, was sind denn seine Pläne jetzt? Haben sie sich geändert, wenn der Krieg zu Ende ist? Und er sagt, um ehrlich zu sein, er wird erstmal einfach rausgehen und dann sich den Kopf machen. Momentan hat er nicht den Kopf dazu, sich zu überlegen, wie es weitergehen soll. Aber viele von unseren Kollegen haben kleine Kinder. Sie sagen, was soll nach dem Krieg passieren? Es wird nicht plötzlich wieder eine Schule aus dem Boden wachsen. Es wird Jahre brauchen, um wieder normale Infrastruktur hier zu haben. Ich glaube, da sind andere Punkte gerade momentan im Vordergrund einfach.
Was ist deine größte Sorge jetzt durch diese Bodenoffensive da in Gaza-Stadt?
Dass wir noch mehr Menschen verlieren werden, wo man sagen kann, dass wir die ganz klar hätten. In jeder anderen, auch in anderen Krisengebieten hätte man diese Patienten retten können. Aber hier ist es jetzt schon fast unmöglich.
Du arbeitest sehr eng mit den Menschen da vor Ort zusammen und triffst natürlich auch viele Patienten, aber auch Leute, mit denen ihr arbeitet. Wie halten die Menschen das durch? Wie machen die das?
Ich habe selten so resiliente Menschen gesehen. Man merkt, dass die Leute einfach verzweifelt sind. Ich höre immer mehr, man hat früher immer noch gehört, dass die Leute gesagt haben, ja, wenn der Krieg zu Ende ist, dann will ich bleiben, ich will wieder aufbauen, ich will versuchen, mir ein Leben wieder hier aufzubauen. Das hört man deutlich, deutlich weniger. Sobald das hier zu Ende ist, ist man weg. Und ich glaube, es wird einen massiven Brain Drain aus dem ganzen Gazastreifen gehen.
Was muss passieren, damit ihr sagt, okay, wir gehen jetzt, es gibt hier nichts mehr zu tun für uns, die Leute hier kommen jetzt ohne uns wieder klar?
Es ist noch nicht mal am Horizont zu sehen, dass das der Punkt sein wird, glaube ich. Letzte Woche war die größte Evakuierung, die seit Kriegsbeginn stattgefunden hat. Knapp 250 Menschen, viele darunter Patienten mit Krebserkrankungen, Kinder mit angeborenen Herzerkrankungen, Traumapatienten durch Kriegsfolge. Es warten hier laut WHO knapp 13.000 bis 15.000 Menschen auf eine akute Evakuierung. Das sind Patienten, die hier nicht mehr versorgt werden und die anders sterben würden. Deswegen wir sie in andere Länder fahren, wie zum Beispiel nach Jordanien, ja, aber auch in die Europäische Union. Rumänien nimmt viele Patienten, Norwegen nimmt viele Patienten, Spanien, Italien nimmt viele Patienten. Und seit neuestem jetzt nimmt auch das Vereinigte Königreich Patienten auf. Aber es müssten viel, viel mehr sein. Es liegt nicht daran, dass wir die Patienten nicht rausbekommen. Es liegt oft daran, dass wir keine aufnehmenden Länder finden. Die Leute haben unglaublich große Angst, dass die internationale Gemeinschaft sich zurückzieht, weil die Leute Angst haben, dass sie sozusagen alleingelassen werden. Und deswegen ist es allein schon dafür ist es wichtig, hier zu sein. Aber wir brauchen auch Material, damit wir auch nicht nur hier sind, um den Leuten zu zeigen, dass wir hier sind, sondern dass wir auch helfen können.
Das war Unboxing News für heute. Die Folge kommt von Anna Maibaum, Alyssa Egiator, Clara Hofmann, Marcel Bohn, Mathis Dirkes und Uwe Bräunig. Das war's für diese Woche von uns. Habt ein schönes Wochenende und bis zu unserer nächsten Folge am Montag dann.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.